intelligente Menschen mit philosophischen Neigungen sollten nur nach dem wichtigen Ziel streben, dass selbst auf einer Wanderung vom höchsten Planeten Brahmaloka bis hinunter zum niedrigsten Planeten Patala nicht zu erlangen ist. Denn das aus Sinngenuss gewonnen wird, erlangt man im Laufe der Zeit ganz von selbst. Ebenso wie man im Laufe der Zeit Krankheiten bekommt, obwohl man sie sich gar nicht wünscht. Also der Text besagt, dass man nach einem solchen Ziel suchen sollte, was sich im Universum nicht erreichen will, nach dem Universum, also ein Ziel, das nicht mit Sinngenuss ist, was ja ganz automatisch kommt, in jeder Lebensform. Genau, die automatische Einstellung. Erläuterung. Jedermann versucht überall durch verschiedene Bestrebungen die größtmöglichste Menge an Sinngenuss zu erlangen. Manche treiben eifrig Handel, beschäftigen sich in der Industrie, in wirtschaftlicher Entwicklung, üben politische Vorherrschaft aus und einige gehen in der Arbeit nach dem nächsten Leben. Höhere Planeten zu erreichen und dort glücklich zu werden. Es wird zum Beispiel gesagt, dass die Bewohner des Mondes größere Sinnenfreude genießen können, dass ihnen vergönnte Sommerwasser zu trinken. Den Pitiloka, ebenfalls ein höherer Planet, erreicht man durch Wohlfahrtsarbeit. Es gibt also vielerlei Möglichkeiten, die Sinne zu genießen, weder in diesem Leben oder in dem Leben nach dem Tod. Einige versuchen den Mond oder andere Planeten mit mechanischen Hilfsmitteln zu erreichen, da sie sehr begierig sind, zu solchen Planeten zu gelangen, ohne gute Werke zu tun. Aber das ist nicht flüchtig. Durch das Gesetz des Höchsten sind verschiedene Orte für verschiedene Arten von Lebewesen bestimmt, entsprechend den Werken, die sie getan haben. Nur durch gute Werke kann man, wie es in den Schriften gesagt wird, Geburt in einer guten Familie, Reichtum, gute Erziehung und einen wohlgestalteten Körper erlangen. Wir sehen auch, dass jemand bereits im jetzigen Leben eine gute Erziehung, Geld oder körperliche Schönheit bekommt. In ähnlicher Weise können wir nur durch gute Werke in unserem nächsten Leben solch wünschenswerte Eigenschaften und Füllen bekommen. Andernfalls wäre es nicht möglich, dass zwei Menschen, die am selben Ort und zur selben Zeit geboren werden, völlig verschiedenen Bedingungen ausgesetzt sind. Dies geschieht entsprechend zu ihren früheren Handlungen. All diese materiellen Umstände sind jedoch nicht von Dauer. Auch die Kondition auf dem höchsten Planeten Brahmaloka und dem niedrigsten Patala sind entsprechend unserem Tun veränderlich. Der philosophisch geneigte Mensch darf sich durch solch wandelbare Positionen nicht verleiten lassen. Er sollte versuchen, das immerwährende Leben der Glückseligkeit und des Wissens zu erlangen, in welchem er niemals dazu gezwungen ist, wieder in die leidvolle materielle Welt, auf diesen oder jenen Planeten, zurückzukehren. Leiden und gemischtes Glück sind zwei Erscheinungen des materiellen Lebens, die sowohl auf Brahmaloka als auch auf anderen Lokas auftreten. Sie werden im Leben der Halbgötter wie auch im Leben der Hunde und Schwamm erfahren. Glück und Leiden. Die Leiden und das gemischte Glück des Lebewesens sind von unterschiedlichem Grad und verschiedenen Qualitäten. Doch niemand ist von den Leiden Geburt, Tod, Alter und Krankheit frei. In ähnlicher Weise ist jedem ein gewisses Maß an Glück bestimmt. Niemand kann mehr oder weniger von diesen Dingen durch persönliches Streben erlangen. Selbst wenn man sie erlangt, können sie doch wieder verloren gehen. Man sollte daher nicht seine Zeit für solche belanglosen Dinge verschwenden, sondern nur danach streben, zurück zu Gott zu gehen. Das sollte die nächste Aufgabe eines Lebens sein. Amaram Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Namaste Gauravani Pachari Shri Vishesha Sadhya Vani Pachari sodass ich sie nicht kann, die Würde lebt ihr Kasten sonst. Wir haben gehört, dass es wichtiger ist, Krishna Dienst darzubringen, als die Sehnsucht nach Landsgurten, Reich und nach einer direkten Beziehung. Ich denke, was wir oft in Vorlesungen gehört haben, ist nicht so geziemlich sein, um nach Befreiung zu suchen, sondern nach Wachstum. Das stimmt. Aber es muss ins richtige Licht gerückt werden. Wir wollen Befreiung erlangen, sagen wir mal, unsere Sehnsucht ist auch nach dem Sohn Königreich Gottes. Wenn wir das nicht haben, diese Sehnsucht, werden wir nicht ein total, wenn in unserem Herzen nicht ein totales Lebensziel verankert sein. Prabhupada hat einmal ein Wort korrigiert, wenn sie gesagt haben, er will einfach nur dienen, Leben für Leben in der Welt. Er will gar nicht für das Verkürzen. Warum hat er das sofort geschrieben? Muss die Sehnsucht haben nach dem Sturzern für die Zeit. Wisst ihr, das ist eines der 10 Themen des Shrimad Bhagavatam. Mukti ist Befreiung. Aber lasst uns hören, wie wir Befreiung vom materiellen Dasein definieren in Vaishnava-Terminal. Es heißt, dass niemand das Krishna-Bewusstsein verstehen kann, ohne die Lektüre der Werke von dem Goswami, dem Amlita-Namatam-Dastakur. Dann werde ich begierig werden, die Lektüre der 6 Goswami zu lesen und gerade am Krishna. Fähigkeit von Begaben einzubringen. Rupa Goswami erklärt sehr schön, was die Befreiung ist, die ein Bodhi anstrebt in der Matra-Welt. Diejenigen, die den Sloka kennen, können mit mir sehen, also euch rezitieren. Ihayasya hare dasye karamana manasavira nilasvabhyavastasu Siman Mukta Sarunshade. Das ist aus der Bhakti-Rasam. Das sind nur ein echte Welle von 1687. Jemand, der sich im Transzendentalen Dienst des Herrn mit dem Körper, dem Geist und dem Wort beschäftigt, wird als befreit angesehen in allen Umständen des Wachsens der Arbeit. Also, der Zustand der Befreiung ist, sich mit all seinen Dingen im Krishna-Bewusstsein zu verdenken. Den Körper, den Geist und den Wort. Das wird als Befreiung angesehen, auf der Grundlage des Srimad Bhagavatam. Das Srimad Bhagavatam beschreibt den Zustand der Befreiung. Da ist, dass man seine eigene Form, sein eigenes wirkliches Wesen entdeckt hat. Und nicht mehr den groben und den Wasser, der grobstoffigen und der feinstoffigen Jungfach hat. Der Schlucker, der jetzt gebraucht wird, Mukti Vitam Vatam Rupam Vasupena. Befreiung bedeutet, fortwährend verankert sein, zu sein in der Form des Lebewesens, mit dem spirituellen Körper, nachdem man die veränderbaren, groben und feinstofflichen materiellen Körper aufgegeben hat. Jetzt aus dem Bhagavatam. Wir wollen auch in unserer ewigen Form situiert sein. Ein Niveau, die ist frustriert, wenn er immer wieder mit dem physischen Körper, auf die Ebene des physischen Körpers und des Geistes runterkommt, der ihn trennt von der spirituellen Dimension, der spirituellen Ebene. Er möchte verankert sein in seiner ewigen Existenz als ewiger Krishna, Körper, Geist, Sinn, einfach nur noch in the talk to Krishna to offer the roof. And Andra is very sure that he
Padapalabhaslavam Mahatpadam Punyayasho Murare Bhavam Budhirvatsa Padam 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 Yatri Padam Natesham.
Für diejenigen, die das Boot der Lotusfüße des Herrn angenommen haben, der die Zuflucht der gesamten kosmischen Manifestation ist, und berühmt als Murari, dem Feind des Murajimas, ist der Ozean der materiellen Welt sowie das Wasser, das sich im Hufabdruck eines Kalbes befindet. Über einen Ozean kommt man sehr schwer hinweg, aber über das Wasser im Hufabdruck eines Kalbes sehr einfach. Wie? Man muss fest verankert sein in dem Boot der Lotusfüße des Höchsten, von Murari, dem Töter, von Krishna, demjenigen, der den Murari-Dämon getötet hat, als Kultur der Dämon, der das materielle Dasein verkörpert. Das Ziel dieser Menschen ist, jetzt hört man her, Padam Padam, Vaikuntha, die Stürze der Welt. Der Ort, wo es keine materiellen Leiden mehr gibt. Das hier ist nicht der Ort, wo es Gefahr, wo Gefahr lauert. Schön. Also, wir sehen aus diesen Versen und aus einem anderen Vers, wie wichtig ein Devot ist, für den Devot ist, dieses spirituelle Lebensziel vor Augen zu haben. Dem Ort der Gefahren zu entkommen gehen, indem er sich in dem Boot der Lotusfüße verankert, Boot der Lotusfüße Krishna, um so den Ozean des Transzendentalseins hinter sich zu lassen. Und ein letzter Vers im Zusammenhang, der uns aufruft, eindringlich aufruft, endlich aufzubrechen in unserem Leben, ist der Vers aus dem 11. Kapitel des Srimad Bhagavatam. Vielleicht kennen ihn auch einige von euch. Manideham adyam sulabam sudulabam labam sukalpam gurukanadaram mayanukulyena nabashvaveritam oman pavadim nasaletta asmaha. Hier wird von der Möglichkeit gesprochen, Befreiung durch den richtigen Gebrauch des menschlichen Körpers zu erlangen. Der menschliche Körper, der alle Nutzen im Leben erreichen kann, Sinnbefriedigung und auch spirituelles Leben, nicht, wird automatisch erreicht durch die Naturgesetze, durch die Evolution der Seele. Obwohl er an und für sich recht wahr ist. Dieser menschliche Körper lässt sich am besten mit einem gut gebauten Boot vergleichen. Mit dem spirituellen Meister als der Kapitän und den Anweisungen der Persönlichkeit Gottes als günstige Winde, die das Boot auf Kurs halten. Wenn man sich einmal all diese Vorteile vor Augen ruft, muss man sagen, dass ein Mensch, der nicht das menschliche Leben benutzt, um den Ozean der materiellen Dasein zu überwinden, ein Seelenkiller ist. Der Killer seiner eigenen Seele. Hier werden wir also aufgerufen, geht in das Boot rein, fahrt los, nimmt den spirituellen Meister als den Kapitän an und die Unterweisung der Persönlichkeit Gottes als Winde, die das Boot auf Kurs halten. Das ist ja auch der Bodensee. Für die Fahrt war, haben wir diese Boote gesehen, mit großer Geschwindigkeit vom Wind getrieben über den Bodensee. Also können auch wir mit großer Geschwindigkeit, wenn wir sonst in der menschlichen Lebensform erkennen, Fortschritte machen in unserem spirituellen Leben und auf der Stufe der Befreiung sein können. Ja. Das ist sehr, sehr wichtig. Nun ein Devotee, der sich dieses Lebensziel vor Augen ruft. Ich meine nicht ein Devotee, der passiv dahin treibt in seinem Leben und das Leben geschehen lässt, nicht, sondern der wirklich ein spirituelles Lebensziel mit großer Entschlossenheit nachgeht, wird von Maya gekämpft werden. Maya wird nicht ruhen. Sie wird nicht einfach schlafen, wenn man ihn fünf Zeichen lang will. Im dritten Kanto erklärt Kapila, wie Maya nur mit einem einfachen Augenzwinkern der Frau oder des Mannes, muss ich so sehen, dass niemand ist auf Ruhe zu sehen, wenn ich jetzt nicht gesagt habe. Nicht des anderen Geschlechtes. Nur der Gehütte ist vielleicht nicht der Augenzwinkern, aber also wenn man es mal richtig macht, geht das Maya, nicht nach der Maya, das Maya scheint, sondern nur von dem Maya, aber wenn es richtig gemacht wird, kommt der große Held ins Achtung. Nicht, auf dem spirituellen Weg wird Maya ankommen. Eines ihrer Hauptagenten ist der Liebesgott Cupid, der mit fünf Pfeilen ausgerüstet ist. Sprach und die Brahmacharis wirklich Meister. Und die Brahmacharis wirklich da reingeht. Der erste Pfeil ist Faszination. Dass man, Faszination für das andere Geschlecht ist sich dann so richtig stark. Dann, dass man paralysiert wird und dann schließlich, dass man richtig verrückt wird vor Begeisterung. Das ist eines der gefassten Möglichkeiten, die Maya uns einholt. Die andere Möglichkeit ist, dass besonders in Zeitalter des Kali, dass Menschen so miteinander streiten und tanzen, dass sie nicht mehr auf das spirituelle Ziel kontrollieren, also konzentrieren können. Was immer andere Hindernisse von Maya sind einfach, dass der Geist nicht auf spirituelle Themen gerichtet werden kann. Wenn das der Geist immer wieder absieht, ist das weitere Thema und so weiter. Was immer die Angriffe oder Testversuche Mayas sind im Einzelnen, wir müssen uns darüber bewusst werden, dass jemand, der zu Krishna zurückkehren wird, mit Sicherheit vom Maya gekommen ist. Ihre Aufgabe, es wäre völlig außerhalb allen Gesetzmäßigkeiten des spirituellen Lebens, wenn nicht dieser Test Maya da ist. Der hat nämlich einen Grund, einen positiven Grund. Der Test Maya hilft uns, zu verstehen, dass wir ohne Krishnas Hilfe niemals das spirituelle Königreich Gottes erlangen können. In dem Augenblick, wo ein Devoti getestet wird von Maya, merkt er ganz, wenn er ein bisschen Krishna bewusst ist, dass ohne Krishnas Barmherzigkeit kann er nicht spirituellen Fortschritt machen. Es gibt in der Mundaka Upanishad einen fantastischen Schlucker, aus dem hervorgeht, dass jemand nicht durch große Vorlesungen, nicht durch Sprechen über das transzendentale Thema, nicht mal durch Entbehrungen zurück zu Krishna kommen kann. Nur jemand, den sich Krishna selber sucht, kann zu ihm zurückkehren. So, wenn Maya testet, versteht der Devotee, ich muss Krishnas Aufmerksamkeit aufnehmen. Ich muss mich um Krishnas Barmherzigkeit verstärken. Das ist gut. Maya ist eine Dienerin von Krishna. Und sie ist den Devotee, heißt den, sich an Krishna zu erinnern. Man kann es so positiv sehen. Als Prabhupada einmal darauf angesprochen wurde, dass ein Devotee, der getestet wird von Maya, sagte er, dass die Lösung für die getestet ist, sich also Zukunftsbesuch bei den Unterweisern zu erörtern. Wenn eine bediente Seele merkt, dass hier Maya kommt und ich werde ein bisschen getestet und geprüft, dann sei es die Lösung der Unterweisung. Lasst uns deswegen heute Zukunftsbesuch bei den Unterweisern. Ich denke, wir müssen uns darüber eingestehen, dass wir in eine schwierige Phase treten. Wir waren gestern bei einem sehr talentierten Heiler, das war wirklich ein begeisterte Szene. Da war so ein ganz normaler Mann, der vorher nur im Rollstuhl saß. Und dem hat der Heiler geholfen zur Behandlung. Er geht nicht. Er ist zwar ein bisschen verkrampft, aber der hat die Krücken weggeworfen. Und er war also begeistert mit geschmolzen. Er hat gesagt, wenn er auf der Wartezimmer, wo er auf dir saß. Und als der Heiler mit uns sprach, hat er erstmal sich ausgesucht, wie das schlechte Menschen nur ausnehmen wollen und sich die Seele ein bisschen erleichtern, indem man Beistandsgemeinschaft hatte. Und dann hat er gesagt, ja, das ist auch nicht mehr ausnehmen. Ja, die Seele ist nicht wahnsinnig. Ja, was meinst du wohl, wie sieht das aus? Außer Seele halt. Einfach kein Yoga kommt. Endlich passiert was, denke ich. Endlich kommt die Kraft. Maya, endlich geht es los. Jetzt kann man loslegen. Jetzt weiß man, jetzt geht es nur noch darum, Zukunftsbesuch bei Krishna. Bei Prabhupada. Jetzt ist alles erstens klar. Sorry, ich habe es vergessen. Aber jetzt ist es auch deutlich. Jetzt ist es mal weg. Dann wird er zurückzuhalten. So, Maya wird nicht schlafen, besonders nicht im Kali Yuga, wenn wir den Fortschritt machen wollen. Und wir müssen uns auf alle Fälle sicher suchen. Wenn ein echter Devotee merkt, dass er geprüft wird, sucht er sofort Zuflucht beim Verstand. Wenn ein Devotee, der noch nicht so echt ist und noch keinen Geschmack hat im Krishna-Bewusstsein geprüft wird, dann sucht er. Wie soll ich mich ausdrücken? Dann ist der Gefahr, dass die Gefahr da, dass er wieder ins materielle Leben zurückrutscht. Im Srimad Bhagavatam gibt es eine sehr, sehr interessante Textstelle, wo wir sehen, wie Lord Chaitanya uns als Devotees zeigt, wie man sich sehen sollte nach der spirituellen Welt. Radharani sagt, er spricht in der Haltung von Radharani: Meine liebe Freundin, ihr bittet mich, geduldig zu sein, indem ihr mich darauf hinweist, dass Krishna ein Ozean der Barmherzigkeit ist und mich irgendwann in der Zukunft schon akzeptieren wird. Aber ich will euch sagen, dass dies mich überhaupt nicht trösten kann. Das Leben ist flackerhaft. Es ist wie das Wasser auf dem Blatt einer Lotusblume. Wer wird lange genug leben können, um mit Krishnas Barmherzigkeit noch zu rechnen? Ihr kennt das aus dem Vajrayana Shloka, wo es gesagt wird, jeden Augenblick kann ein Wassertropfen vom Wasserblatt runterfallen. Wenn ich jetzt nicht die Barmherzigkeit kriege, wer weiß, ob ich lange genug lebe noch, um auf die Barmherzigkeit Krishnas habe nicht die Zeit, lange hier rumzuwarten. Ich bin in allergrößter Gefahr. Ein Mensch lebt doch nicht länger als 100 Jahre. Und dann lamentiert Gott sich dann ja weiter. Meine lieben Freunde, solange ich nicht der transzendentalen Form, den Eigenschaften und den Spielen Krishnas diene, sind all meine Tage und all meine Sinne völlig nutzlos. Ich trage nutzlos die Last meiner Sinne, die wie Steinblöcke sind und ausgetrocknetes Holz. Ich weiß nicht, wie lange ich nicht noch so weitermachen kann. Was ist der Nutzen von Augen, die nicht das wunderschöne Gesicht von Krishna sehen? Was ist der Nutzen von Augen, die nicht das wunderschöne Gesicht von Krishna sehen, der dem Mond ähnelt und ein Geburtsort aller Schönheit ist? Was ist der Nutzen, solche Augen noch weiter zu sehen? Und Prabhupada erläutert, mit solchen Augen noch weiter zu haben. Das mondähnliche Gesicht von Krishna ist das Reservoir von Nektarliedern. Und in dem mondähnlichen Gesicht von Krishna ist immer seine Flöte zu sehen. Es ist die Wurzel von aller Körperschönheit. Wenn die Augen der Gopis nicht das wunderschöne Gesicht Krishnas zu sehen bekommen, dann ist es für sie besser, dass sie von einem Blitz erschlagen werden. Für die Gopis ist alles außer Krishna uninteressant, tatsächlich geschmacklos. Die Gopis sind nie erfreut, irgendetwas außer Krishna zu sehen. Der einzige Trost für ihre Augen ist das schöne, mondähnliche Gesicht von Krishna, dass alle von allen Sinnen verehrt werden sollen. Wenn sie nicht das wunderschöne Gesicht Krishna sehen können, dann ist alles, was sie sehen, eine Wüste. Und sie haben nur den Wunsch, von einem Donnerblitz erschlagen zu werden. Sie finden keinen Grund mehr, ihre Augen zu erhalten, wenn sie nicht mehr die Schönheit Krishnas sehen. Und dann sagt Lord Chaitanya weiter, Themen über Krishna sind doch wie Wellen von Nektar. Wenn solch ein Nektar nicht ins Auge, in die Ohren läuft, sind die Ohren nicht besser als die Löcher von beschädigten Muschelhörnern. Kennt ihr so ein zerbrochenes Muschelhorn? Wenn man da die Lippen hält, ist es spitz. Und wenn man reinbläst, dann macht es einen Klang wie einen hysterischen Puff. Nicht? Vielleicht mit dir, sagen wir ein nicht sehr schöner Klang. So. Solche Ohren sind also jämmerlich. Nichts über Krishna. Und dann geht Lord Chaitanya weiter in sein Ekstase. Er sagt, die Handflächen und die Fußflächen von Krishnas Füßen sind so kühl und angenehm, dass sie nur mit dem Licht von Millionen von Monden verglichen werden können. Jemand, der solche Hände und Füße berührt hat, ist tatsächlich hat tatsächlich einen Stein der Weisen berührt. Wenn man sie nicht berührt hat, ist das Leben verdorben und der Körper wie Eisen. Nicht? Lord Chaitanya spricht hier also eindeutig davon, was für ein nutzloses Leben jemand führt, der keine Liebe zu Krishna hat, der keine Verbindung zu Krishna hat. Und Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, der diese Ekstase von Lord Chaitanya kommentiert, sagt, ja, die bedingte Seele hat keinen Geschmack an materiellen Dingen, an Krishna, weil sie so geschmacklos geworden ist, dass sie sich an weltlichen Themen interessiert. Und dann beschreibt zitiert er Verse, um unsere wahnsinnige Geschmacklosigkeit zu beschreiben. Menschen, die Hunden, Schweinen, Kamelen und Eseln gleichen, preisen solche Menschen, die niemals Erzählung von den transzendentalen Spielen Shri Krishna, des Erlösers von allen Übel Gehör schenken. Vers 19 ist das und 2. Kapitel, 3. Kapitel. Diejenigen, die so ein bisschen kulturbeseitigt sind, und ich möchte schon darauf hinweisen, wird jetzt ein bisschen intensiv. Das ist aber nur dazu bestimmt, diese Intensität, nicht um andere zu richten, sondern um uns zu motivieren, dass wir endlich anfangen, Krishna-Katha zu betreiben. Wer nicht den Botschaften von der Kühnheit und den wunderbaren Taten der höchsten Persönlichkeit Gottes zugehört und nicht laut die Lieder über den Herrn gesungen und gechantet hat, muss Ohren wie die der Schlangen und eine Zunge wie die eines Frosches besitzen. Quark. Obwohl der obere Teil des Körpers mit einem seidenen Turban gekrönt sein mag, ist er lediglich eine schwere Last, wenn er sich nicht vor der Persönlichkeit Gottes verneigt, der Mukti Freiheit gewähren kann. Und obwohl die Hände mit glänzenden Armreifen geschmückt sein mögen, sind sie wie die eines Toten, wenn sie nicht in den Dienst der höchsten Persönlichkeit Gottes Hari gestellt werden. Augen, die nicht die symbolischen Repräsentationen Vishnus, der Persönlichkeit Gottes, betrachten, gleichen den Augen auf den Schwanzfedern des Pfaus. Und Beine, die nicht zu den heiligen Orten gehen, wo man sich an den Herrn erinnert, werden als Baumstämme angesehen. Rennt nach Bengali. Ein Mensch, der noch nie Staub von den Lotusfüßen eines reinen Gottgeweihten auf seinen Kopf getragen hat, ist ohne Zweifel ein toter Körper. Herzlich willkommen. Hier, hören! Und wer niemals den Duft der Tulasi-Blätter von den Lotusfüßen des Herrn eingeatmet hat, ist ebenfalls ein toter Körper, obschon er atmen mag. Das wird von Versilier Aman richtig zu schätzen. Das heißt, jenes Herz ist zweifellos Stahl umschlossen, dass sich trotz konzentrierten Chants des heiligen Namens des Herrn nichts wandelt, wenn Ekstase auftritt, Tränen die Augen füllen und die Haare sich sträuben. Uns wird schon im zweiten Kapitel des Srimad Bhagavatams eindringlich gesagt, wir müssen den Pfad der ekstatischen Menschen folgen. Wir müssen den Pfad der ekstatischen Menschen folgen. Lord Chaitanya sagte, wenn meine Ohren nicht über Krishna hören, sind sie wie beschädigte Muschelhörner. Sie haben nicht ihre Funktion, sind nicht in der Lage, ihre Funktion zu erfüllen. Dieses Konzept, oder sagen wir einmal, dieses Verständnis, beruht in dem Verständnis, was unsere Vaishnava-Theologie hat, dass wir spirituelle Sinne haben als Wesen, Lebewesen, um mit diesem spirituellen Sinn Rasa zu kosten. Rasa heißt der Wohlgeschmack, der im Austausch mit Krishna geschehen ist. Wir haben die Sinne eigentlich nur, um in diesem den Rasa mit Krishna zu kosten. Und so wie wir Krishna verlassen, wird diesen spirituellen Sinn, materielle Sinne übergestülpt. Man hat einmal das Beispiel gegeben von jemand, der in den Winter hineingeht und dann Handschuhe überstülpt, die seine Hand bedeckt. So sind auch die materiellen Sinne, materielle Objekte sehen, hören und riechen und wahrnehmen, nur Überstülpungen der eigenen spirituellen Sinne. Ein Devoti nun versucht, diese materielle Sinne zu läutern, indem er in dieser Welt versucht, die Sinne in Krishnas Dienst einzusetzen. Mit den Augen, mit der Idee, die Ohren, wird der Krishna Katha und die Kirtan und die Bhajan des Herrn. Mit der Nase nimmt er die Blumen, die dem Herrn geweiht sind, wahr. Und mit all den Sinnen versucht er, in Krishna zu Krishna Krishnas Dienst beschäftigt zu werden, sodass er letztendlich dazu kommt, wieder den Herrn des spirituell geläuterten Sinns wahrzunehmen. Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur sagt, von all den Sinnestätigkeiten der Welt, die ein Lebewesen ausübt, ist das Chanting das Allerwichtigste. Denn Krishna begegnet dem Lebewesen als erstes in der Materie-Welt in Form seines heiligen Namens. Den heiligen Namen hört, chantet man mit der Zunge, man hört ihn mit den Ohren, man meditiert über ihn mit dem Geist. Und so ist eine ziemliche Sinnbeschäftigung gewährleistet, ziemlich ausführliche Sinnbeschäftigung gewährleistet für einen Menschen, der in der materiellen Welt gefangen ist, Gefängnismauern seiner Vergessenheit von Krishna und der dann anfängt, auf diese Weise Krishna näher zu kommen. Nun, wenn ein Devotee nicht dazu kommt, in seinem Leben richtig über Krishna zu hören und den heiligen Namen zu hören und die Spiele des Herrn zu hören, dann ist es für ihn sehr, sehr gefährlich. Was dann passieren kann, ist, dass die materielle Bedeckung, die Maya-Shakti, ihn weiter bedeckt und dann mit ihrer Prakshipatika-Shakti, das heißt, dieser Ziehwirkung der materiellen Energie, ihn vom Krishna-Bewusstsein weg. Ich kann mich erinnern, als ich in Hamburg lebte im Tempel, da war plötzlich auf dem schwarzen Brett dieser Text und dieser Vers aufgezählt. Prabhupada hatte gerade in Chaitanya Charitamrita im Magya Lila 25. Kapitel übersetzt und hat plötzlich, wurde so enthusiastisch über diesen Vers, dass er ihn an alle Mitglieder der internationalen Bewegung für Krishna-Bewusstsein bevor das Buch rauskam. Wir mussten ihn alle lesen und verstehen, hat Prabhupada gesagt. Dieser Vers ruft uns ganz entschieden auf dazu, unser Leben in Krishnas Dienst zu stellen, indem wir über ihn hören und über ihn chanten, sodass wir auf diese Weise die Bedeckung lösen. Und nicht, wie es in den Bhagavatam-Versen gesagt wird, einfach auf der Master-Ebene bleiben, wie ja, diese Beispiele, die da gegeben wurden. Ich kann mir gut vorstellen, dass ihr diesen Text nachlesen wollt in eurer privaten Lesestunde, im Magya Lila, Kapitel 25, Text 278. Menschen werden stark und kräftig, indem sie ausreichende Mengen von Getreide zu sich nehmen. Aber Devotees, die nur gewöhnliches Getreide essen und nicht die transzendentalen Spiele von Lord Chaitanya Mahaprabhu und Krishna kosten, werden allmählich schwach und fallen dann von der transzendentalen Position herunter. Wenn man jedoch nur einen Tropfen von dem Nektar von Krishna-Spielen hört, trinkt, fängt der Körper und der Geist an zu blühen und man beginnt zu lachen, zu singen und zu tanzen. Wir sollen also lachen, singen und tanzen im spirituellen Leben. Das in Deutschland zu sagen, ist ja fast wie eine Vergehen. ich schon schwere Minderwertigkeitskomplexe. Es ist wichtig, zu lachen, zu singen und zu tanzen im spirituellen Leben. Und das kann man tun, wenn man verankert ist in den Schnee des Herrn und nicht einfach nur mit Getreide zu sich nimmt. Prabhupada hat diese Bücher dazu erläutert. Alle Devotees, die verbunden sind mit dieser Krishna-Bewusstseinsbewegung, müssen alle Bücher, die übersetzt wurden, lesen. Chaitanya, Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita und andere. Sonst werden sie nach einiger Zeit nur noch essen und schlafen und herunterfallen von ihren Positionen. Somit werden sie die Gelegenheit verpassen, ein ewiges, glückseliges Leben voll transzendentaler Freuden zu erlangen, verpasst. Wieder nichts gewesen, außer Schweden, durch das menschliche Leben. Ja. In einem anderen Text des Bhagavatams wird uns nochmal eindrücklich darauf hingewiesen, wie wichtig es ist, zu hören über die Spiele des Chaitanya Mahaprabhu und Krishna. Nivritta tarashe upagi tadasho tramano viramat kautama shloka hunanuvadat puman vidaje savina pashupnat. Die Verherrlichung der höchsten Persönlichkeit Gottes wird im Parampara-System ausgeübt. Das heißt, sie wird von spirituellen Meister zu Schüler gegeben. Solch eine Verherrlichung wird gekostet von denjenigen, die nicht mehr interessiert sind an falscher, zeitweiliger Verherrlichung dieser kosmischen Manifestation. Übrigens, Lord Chaitanya sagt auch, die Verherrlichung Krishna ist nur interessant für diejenigen, die nicht mehr selber verherrlicht werden wollen. Verherrlich mich, verherrlich mich, verherrlich mich. Also nicht mehr interessiert an der Verherrlichung innerhalb dieser kosmischen Manifestation. Die Beschreibungen des Herrn sind die richtige Medizin für die bedingte Seele, die den Kreislauf der sich wiederholenden Geburten und Tode durchläuft. Wer wird deswegen aufhören, solche Verherrlichung des Herrn zu hören, außer er ist ein Schlechter oder jemand, der sein eigenes Selbst tötet? Schlechter ist jemand, der Jiva Hingsa macht, Gewalt an sich selber, an anderen. Jemand, der nicht predigt oder Wohlergehen verbreitet im Leben. Und ein Selbstmörder ist jemand, der nichts für sein eigenes spirituelles Leben unternimmt und einfach sich selbst schadet. Diese beiden Kategorien von Devotees werden nicht mit der Verherrlichung Krishna sich verbinden. Ich möchte euch ein kleines Lila von Krishna, Chaitanya, Lord Chaitanya, der uns die Zugang zu Bhagavan Krishna verschafft, gerne erklären. Ich glaube, dieses Lila macht es klar. Ich möchte aber noch ganz kurz die drei Stationen meiner Vorlesung repetieren, sodass ihr wisst, wo wir in der Vorlesung sind. Denn vielleicht sind die Punkte zu unübersichtlich und ungeordnet für euch. Es ging mir im ersten Teil meiner Vorlesung darum, anhand von Versen zu zeigen, dass es sehr wichtig ist, dass man sich um Befreiung vom materiellen Dasein bemüht, indem man sich einfach bemüht, in das Königreich Gottes zu kommen. Das heißt, dass man schon in dieser Welt anfängt, spirituellen Tätigkeiten mit Körper, Geist und Sinn nachzugehen. Dann ging es mir darum, wie Lord Chaitanya sehr schön ausdrückt, die Sinne eigentlich dazu geschaffen worden sind, Krishnas Schönheit, Krishnas Flöte, Krishnas die sanfte Berührung seiner Lotushände und Füße zu verspüren. Das ist der ursprüngliche Sinn von Sinnen. Deswegen gibt es sie. Aber in der materiellen Welt kommt Maya und nimmt einfach diese natürliche Sinntätigkeit von uns, sodass wir sie beschäftigen in materiellen Tätigkeiten. Das Bhagavatam hat uns den ganz schön Feuer, glaube ich, gemacht, als wir kritisiert wurden. Wenn man nicht über Krishna spricht, dann wurde gleich gesagt, habe ich die Zunge von Fröschen. Das ist ein bisschen hart für das, wenn man auch kein Frühstück zu sich genommen hat, das so wahrzunehmen. Aber dann wollte ich nochmal darüber sagen, was wir tun können, um befreit zu werden. Im Krishna-Bewusstsein, oder sagen wir mal, um Krishna-bewusst zu werden, wir müssen hören über Krishna. Wir müssen wirklich hören über Krishna. Und jetzt möchte ich gerne ein bisschen über Chaitanya Mahaprabhu sprechen. Denn sonst kann man mich, glaube ich, kritisieren. Du spricht immer über die Konzepte, aber nicht über den Inhalt dieser. Einmal ging Lord Chaitanya Mahaprabhu, bei dem Prema Vivata beschrieben, mit Lord Nityananda im Ozean spazieren. Und Lord Nityananda sah, wie Lord Chaitanya das ging. Und plötzlich sah er, wie aus dem Ozean Wellen hervorkamen. Die Zungen eines durstigen Menschen, die immer die Lotusfüße von Lord Chaitanya umspülten. Und er sagt zu Chaitanya Mahaprabhu, du hast so viel Prema, dass sogar der Ozean, der sonst nur ein lebloses Objekt ist, bemüht ist, mit dir in Berührung zu kommen. Siehst du nicht, wie der Ozean sich immer seine Wellen schickt, um Chaitanya Lotusfüße zu lösen, um deine Füße zu berühren? Da verfiel Lord Chaitanya in diese Haltung, die er gekommen war, um sie zu lehren. Er setzte sich in den nieder am Strand und sagte, ich habe keine Liebe zu Krishna. Denn hätte ich Liebe zu Krishna, wie könnte ich dann die Last meiner Sinne, die wie Steinblöcke und trockenes Holz sind, ertragen? Du musst unbedingt für mich Liebe zu Krishna organisieren, prima, organisieren und wir gehen miteinander, wenn du nicht willst, dass ich auf der Stelle sterbe. Und er verfiel in ein großes Klagen, sodass Tränen aus seinen Augen kamen, wie die Ganga selber. Und miteinander sah das, sah das große Klagen von Mahaprabhu, lief sofort los nach Puri herbei, Stadt von Puri, und sagt, ist hier irgendwo Prema? Mahaprabhu muss Prema kriegen. Und lief überall herum. Wo ist die Prema? Die Liebe zu Krishna. In dieser nutzlosen, trockenen Welt, die wie eine Wüste ist, wo das Feuer der dreifachen Leiden flammt. Wo ist hier Prema? Er lief durch ganz Puri und alle. Wir haben sie nicht, sagten die Shop-Besitzer. Kam so in den Puri-Tempel und da war der Sarvabhauma Bhattacharya, gerade der Raja-Guru, der Guru von Kulathapadutra Maharaj. Da als er sah, wie Nitai hereinsprang, rief, wo ist Krishna Prema? Ich brauche Krishna Prema. Ging Sarvabhauma Bhattacharya sehr schnell, ich weiß nicht, ob er selber ging, aber vielleicht schickte er nur einen Pujari. Jedenfalls wurde die Gelande von Lord Jagannath genommen und er sagte, es gab so ein Detail, er sagte, hier, nimm das schnell, das ist Krishna Prema. Und so nahm Detail die Gelande und lief so schnell, wie in seinen transzendentalen Lotusfüßen überhaupt nur tragen konnten. Zum Strand, wo Mahaprabhu noch saß und die Tränen in großer Ekstase und liefen in großer Sehnsucht nach Krishna. Und dann ging er in die Gelande und sagte, hier ist Krishna. Da entschuldigte er Mahaprabhu, er wurde ruhiger und ruhiger, kam aus der Sehnsucht nach Krishna. Gerade Rani verspürt, heraus aus dem Boden und lasse mich teilen. Ich werde bald hier weggehen von der Erde. Es ist schon an der Zeit, dass du deine Schwere hier beendest. Ja, bald werde ich gehen, nach Hause werde ich. Aber ich möchte gerne jemandem meine Liebe geben. Schatz der Prema geben. Ich möchte dir geben. Ich bin jetzt schon total verrückt. Ich bin so wird schon total verrückt. Und Liebe zu dir, ich glaube, dass ich dann auch nicht mehr bleiben könnte in dieser Welt, wenn diese Tränen an mir noch gehen. Dann dachte ich, so lange. Dann kam die Idee. Er sagte, es gibt einen Devotee, der diese Liebe zu Krishna weiter verbreiten wird. Es ist Naruto, das ist Haku. Er ist noch nicht erschienen in der Welt. Aber wir machen Folgendes. Ich werde dir meine Liebe zu Krishna geben. Und du tust dann dazu noch deine Liebe zu mir. Mach ein festes Paket daraus, das du gut verschmierst. Und dann wird es deponiert in der Ganga, in Padmaganga. Und dann sagst du, Ganga, die soll warten, bis Nahutam kommt. Und sagt der Detail, aber wie soll sie Nahutam erkennen? Ganz einfach, wenn Nahutam dein Bad in ihr nimmt, werden sie das vor lauter Ekstase ihr das Wasser über die Ufer spüren. Dann weiß ich, wer das gemacht hat, der kriegt diese Lama Krishna. Und so wurde das tatsächlich gemacht. Diese Prema wurde deponiert in der göttlichen Persönlichkeit Padma Devi. Und die hat das Bad ihm das gegeben und so wurde sie weitergegeben. Lab Krishna, die Prema Bhakti, in der Nachfolge von Narottam Thakur wurde es weitergegeben und das ist übrigens auch unsere Nachfolge. So, wir wollen dieses Geschenk, was deponiert wurde für die Bedingten werden. Wir wollen das haben. Wir sollten begierig werden. Urteil nehmen. Liebe zu Krishna zu erlangen, wenn es dunkel ist, wird Krishna allein. Das sollte unser Lebensziel werden. Wir sollten richtig darüber nachdenken, wie können wir das erreichen in unserem Leben. Institutionelle Sicherheit ist nicht unser Lebensziel. Sicherheit gibt es nicht in dieser Welt, selbst in der besten Institution nicht. Es gibt keine Sicherheit in Familienleben, selbst in Ashrams nicht, Sannyasa Ashram, Brahmacharya Ashram, Grihastha Ashram. Sicherheit ist nur da zu finden, wenn wir in unserem Herzen dieses Geschenk kriegen, auf das wir, auf das es geht. Unsere Bewegung ist eine Bewegung zur Liebe zu Gott. Habt ihr davon schon gehört? Das sagen wir immer so, wenn wir Trading zu den Leuten. Das geht darum eigentlich. Ich habe dir bestimmt auch schon mal gesagt, vielleicht wird es heute auch wieder sagen, dass es niemand predigt. Das ist, worum es geht. Das wollen wir haben. Ich glaube, mein Punkt ist klar. So eine typische Lecture von jemandem, der in ein paar Tagen im Flugzeug in der Fundament steht, ist nicht, natürlich sich überlegt, warum gehe ich jetzt nach Vrindavan? Was ist da das Ziel? Was will man da erreichen? Einfach nur braun werden? Das ist ja nicht. Griechisch. Ein schönes Thema, nicht? Auch, oder? Wenn man sich darüber Gedanken macht, das macht das Herz ein bisschen warm oder ja, richtig. Ja, danke. Ja. Gut. Muss ich mal drüber nachdenken. Habt ihr hier für irgendwelche Punkte? Also Fragen.
Ja.
Lord Chaitanya Mahaprabhu hat diese Liebe in Krishna, zu Krishna, also die Bodhis, verteilt bei dieser Mahaprakash, als er seine, das erste Mal seine göttliche Form offenbart hat, für einen ganzen Tag, soweit ich mich erinnern kann, für 24 Stunden, oder? Die Ekstase der 24 Stunden. Aber er hat sie an zwei Personen gegeben, an Mukunda und an seine Mutter Sachi. Mukunda war jemand, der liebt immer fremd. Also der immer so ungern. Fremdgehner, jetzt anders als man es in unserem deutschen Sprach, ich habe gerade gemerkt, dieses Wort ist schon gefüllt mit einem Inhalt, den ich absolut nicht beabsichtigt habe. Mukunda ging zu den Mayavadis und sprach dort über die unpersönlichen Deutung des Yoga Vaishishta, eine wichtige Schrift der Mayavadis. Und Lord Chaitanya Mahaprabhu wusste davon und als Mukunda ihn sehen wollte zu diesem Zeitpunkt, als er sich offenbarte, sagte er, Mukunda kann ich nicht sehen. Er kommt mit einem Grashalm im Mund, um seine Ehrbietung zu machen, aber dann schlägt er mich mit Keulen. Er sagt, die Wahrheit, die absolute Wahrheit, keine Form, keine Augen, keine Sinne und so weiter und so fort. Einmal so und anderes Mal so. Und Lord Chaitanya Mahaprabhu, die Bodhis ging das Buch und dann sagt, sorry, du kannst nicht reinkommen. Die Frage wurde zurückgegeben am Abend und er sagte, nach einer Million Geburten, einer Million ist ganz schön viel, also ganz schön viel, da tanzte Mukunda in Ekstase, juhu, ich werde sehen, dieses wirklich mit drei Worte, was er sagt, Freude, Vorfreude. Gab er nicht die Barmherzigkeit, seine eigene Mutter nicht machen, jetzt schon, weil sie ein Vergehen gemacht hatte gegen Advaita Acharya. Das ist eine lange Geschichte. Es war einfach mütterliche Kummer, weil also sie das Gefühl hatte, Advaita Acharya hatte ihren Sohn Vishvambar dazu getrieben. Inspiriert, Sanyasa zu nehmen. Dann wurde Sachi und Jagannath Mishra so besprachen, ob sie Vishvarupa nicht verheiraten soll. Dieser Advaita Acharya hat übrigens Lord Chaitanya gesagt, gib deine Barmherzigkeit allen, außer denjenigen, die stolz sind und die vergeben. Diese zwei Generationserscheinungen aus der Westzivilisation sind die Ausnahme. Lord Chaitanya hat dann gesagt, ja, vergeben macht und stolz ist, er kriegt dieses Geschenk nicht, Krishna nicht. Er hatte dann sein berühmtes 8 Verse, die Qualifikation eingebettet, die wichtig ist, um Krishna-Bewusstsein zu bekommen, nämlich Trinadati, sich neben dir durch den Strom der Geist ist. Das ist ganz schön schwer. Das bedeutet, dass man die körperliche Identifikation auflöst. Geduldig zu sein, wie der Baum, um verzeihen zu können, zu jedem Schwächen, bereit sein, zu erweisen, ohne sich selbst ihren Anspruch zu nehmen. Ich persönlich bin fest davon überzeugt, auf deine Frage hin, warum, dass ich glaube, dass diese Qualifikation erlangt werden. Ich will dir auch ganz persönlich sagen, weil ich weiß, das ist eine sehr Das ist nicht einfach nur so eine theoretische Frage, sondern du möchtest es wirklich wissen. Warum haben wir das noch nicht gekriegt, wenn es doch heißt, Gott ist eine Freiheit? Als ich das erste Mal vor vielen Jahren das einfach philosophisch mir die Frage stellte, warum funktioniert der Vorgang nicht in meinem Leben, wenn ich ein ekstatischer Mensch bin? Warum? Was fehlt hier? Bin ich auf diese beiden Sachen gestoßen, Apparat und Mangel an Trinader wie Eigenschaften. Und habe dann angefangen, systematisch zu versuchen, diese Dinge, Apparate zu vermeiden und Trinader wie zu entwickeln. Und habe gemerkt, dass das eine Lebensaufgabe ist. Es ist nicht so einfach. Es ist nicht einfach, oh, die Pferde kenne ich schon, okay, das muss wesentlich praktiziert werden. Das musst du dir, Krishna, das Kaviraj sagt sogar, damit man es nicht vergisst, soll man sich auf den Hals hängen, den Vers. So wichtig ist der. Ist dir dieser Vers bewusst, wo Lodzic und Krishna das Kaviraj, vielleicht könntest du mir einen Gefallen tun und ihn für mich finden. Ich möchte ihn nämlich nicht gerade hier, also gleich, nicht, wo der ist. Vielleicht um 8. Adi Liga 8 würde ich zuerst tippen und suchen, aber vielleicht ist er noch. Da steht es drin, hängt euch den Vers um den Hals. Ja. Gut. Ich gebe euch dann diesen. Ich würde gerne den ja. Dann sucht man da vielleicht am besten. Krishna das Kaviraj spricht ja ganz. Das geht. Sein literarisches Werk hat zweimal Spitzen. Einmal, wo er Kritiker abschwächt, die Lord Chaitanya kritisieren und das Werk kritisieren würden, vergleicht das mit, also, ja, mit den normalen Dorftieren, die es hier so gibt. Und das, da kommt er so ein bisschen raus, ach, das ist ein bisschen heftig. Und das zweite Mal ist, meines Erachtens, ist jetzt, wo er sagt, ich hebe meine Finger, also meine Hand und sage euch, dieser Vers ist so wichtig, hängt sich euch um den Hals. Das wird der literarische Stil, die ist sehr philosophischen, sehr, wie soll ich mich ausdrücken, sehr schönen, poetischen Schreibens gebrochen. Er sagt, hängt euch den Vers gefälligst um den Hals. Also das ist da ist wirklich der Schlüssel zu suchen, meines Erachtens. Und du wirst sehen, wenn du anfängst, mal wirklich nach Demut zu trachten, also wirklich daran zu arbeiten. Natürlich, so im gewöhnlichen Verhältnis, im gewöhnlichen Leben tun wir das alle, wir versuchen wirklich zu sein und nett und zuvorkommen zu sein. Ist ja klar, dass diese Eigenschaften entwickelt werden. Und wenn du da wirklich tief gehst, dann merkst du, dass deine Schüsse liegt. Wenn das entwickelt werden kann, wow. Du solltest unbedingt, wenn du das genau verstehen möchtest, jetzt Samo hast ja Basya und Bhaktisiddhanta, Bhaktisiddhanta und Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur zu diesem Shishastakam-Vers durchlesen und studieren. Diesen Basya, oder diese Erläuterung, findest du in dem Buch Shishastakam, was Swami Bhavana herausgebracht hatte, wenn du die Kommentare so weißt. Wenn du diesen liest, wenn du da wirklich dran arbeitest, dann wirst du sehen, was machst du? Also du wirst, das muss ja jetzt endlich irgendwann mal los, sonst geht man runter mit dieser Trostlosigkeit.
Dann redet und unser Leben nicht unser ganz kleiner Aspekt Sünder da sein, dass er die Sünder sind komponiert in die Zeit, dass er für mich Ängste wach wird. Kann ich es in dem Leben schaffen? Reicht es aus, auch nur vorher erwähnt? Es bleibt nur noch vielleicht eine Sekunde oder 5 Minuten oder 10 Jahre oder 20 Jahre Zeit, um Krishnas Hände und Füße zu spüren und sein Los anzusehen, zu sehen,
ja.
Um ein wahrer Diener zu werden von Krishna. Und aus diesem Aspekt raus habe ich schon gemerkt, es liegt eine Unsicherheit, ein Druck, der uns dazu verarbeitet, die Ängste in Gehirn zu lassen, die dazu führen, vielleicht künstlich, der künstliche Krishna Bewusstsein zu nehmen.
Ja, ja, na, das ist nämlich der Sinn der meiner Worte.
Ja.
Wir sollten, aber trotzdem kennt, glaube ich, jeder von uns diese Ängste. Sinn meiner Worte ist, dass wir im Hingebung Krishna erlangen wir durch Bhakti, durch hingebungsvolles Dienen, nämlich indem wir Körper, Geist und Sinne in seinen Dienst stellen. Das ist wichtig, dass ich das nochmal so klar herausstelle. Ihayasya Hareya Dasye Kamana Manasa Vachane. Das ist Rupa Goswamis Definition. Wir versuchen nicht erst plötzlich auszubrechen aus der materiellen Welt in einer hektischen, sondern wir versuchen Körper, Geist und Sinne zu beschäftigen und so sozialisiert zu werden, sodass wir Bhakti dann gründen. Aber trotzdem, die Frage ist sehr wichtig, die du stellst. Reicht die Zeit? Ein Devotee, es gibt einen Weg aus dieser materiellen Welt heraus. Diesen Weg hat Lord Chaitanya gebracht. Diese Welt ist der Weg des Sharanagati. Sein Devotee versucht, sich Sharanagati, sich Krishna hinzuwenden. Und da gibt es zwei sehr wichtige Punkte, dass man den Herrn als Erhalter betrachtet und den Herrn auch als Beschützer. Wir müssen uns, wir geben unser Leben in Krishna Hände und in Krishna rein. In Krishna Hände. Was er wird uns machen, das ist bei ihm. Ich hatte vor einiger gewissen Zeit meinen ganzen Weltuntergangsprognosen durchgelesen. Weil ich darüber predige, auch so viele Leute fragen. Und fühlte mich danach ziemlich, weil ich so viel davon gelesen habe und ein etwas sensibler Mensch bin, bedrückt, ehrlich gesagt. Warum? 11. August 1999, dreimal die 9, wenn man das umkehrt, dann hat man dreimal die 6. Und irgendwie das ist ja, das kennen wir schon von früher, was das bedeutet. Und so weiter und so fort. Nicht? Dann habe ich gemerkt, das bringt einen nur in materielle Ängste und Sorgen so zu denken. Ja, aber wenn man das was kann, und ich habe mein Leben Krishna gegeben, Krishna ist mein Erhalter, Krishna ist mein Beschützer. Ich suche jetzt bei das liegt bei Krishna. Krishna beschützt mein Bodhisattva. Die Bodhisattva und auch Interessierten, das gibt mir den Zeitfaktor an. Kann ich sagen, sie sollten sagen, ja, die Zeit vergeht. Aber nützt sich doch richtig, indem wir Krishna nahe so preist und über seine radikale Herrlichkeit kümmert. Bhagavatam sagt das sehr schön. Das zeigt die Lebensspanne von allen wegnimmt, außer denjenigen, die sich damit beschäftigen, über Krishna zu hören und zu chanten. Sowohl durch das Aufgehen wie auch das Untergehen. Reduziert, wird die Lebensspanne eines Lebens reduziert. Ajur, Adati, zwei Punkte. Außerdem, weil die bauen ständig an ihrem spirituellen Leben auf. Das ist wie, du bist ja ein Mensch, der auch gerne Bilder redet. Ne? Kannst du ihm sagen, ihr baut so euer spirituelles Bankkonto auf, größer und größer und größer. Und das geht niemals verloren. Selbst wenn ihr es in einem Leben nicht schafft, macht ihr im nächsten Satz weiter. Es kann nur Glücksverhältnisse werden. Ganz gleich, was passiert. muss diese Menschen haben so ein bisschen die Prüfungsangst. Schaffe ich die Autofahrprüfung? Und wenn nicht, dann wenn ich durchfalle, ist alles verloren. Aber das ist nicht so. Zwischen dem Bewusstsein ist jede Bemühung von Erfolg gesegnet. Das heißt, du wirst in jedem Fall nicht mehr eine tierische Geburt annehmen oder eine Geburt, wo du keinen Zugang mehr hast zum Krishna-Bewusstsein, sondern wirst mit Groß und mit 100%iger Sicherheit dort weitermachen, wo du jetzt aufhörst. Aber wenn du natürlich entschlossen bist und inspiriert bist durch den Zeitfaktor, die Schlange der Zeit, die hinter dir her eilt, dann bemühe ich mal ein bisschen mehr. Aber man sollte keine Angst haben. Ist der so eine Frage, wenn man sich Krishna anvertrauen kann. Udara, auch wenn du es nicht schaffen solltest, also was heißt du, wenn der Fragesteller es nicht schaffen sollte, er nimmt diese ewigen Einzahlungen in sein berühmtes Bankkonto als nächste Leben. Wird dort gesegneter Form ein gesegnetes Leben führen. Manchmal denken die Leute, ja, aber dann möchte ich nicht nochmal hier geboren werden, wer weiß, es geht schon so und wer weiß, wie es dann ist. Aber hat sein Devotis manchmal so ein bisschen Feuer gemacht, er hat gesagt, die Leute sind ihm ein Leben machen. Ich will ehrlich sagen, manchmal, jeder Devotis, der ernsthaft ist, kriegt manchmal Angst, ein bisschen vom anderen da sein. Er kann ihn dann nur überwinden, indem er Zuflucht bei Krishna sucht. Ich bin zum Beispiel sehr froh, dass ich das Sterbeseminar geben muss, weil jedes Mal, wenn ich mit dem Seminar durchgehe, ist das so intensiv für mich. Ich träume. Also, das zu verstehen, man muss sterben. Ja, man kann das Urteil natürlich lösen, aber es wird trotzdem, man liegt da und man muss Abschied nehmen von allem, was einem lieb ist. Man kriegt das Röcheln und so weiter und so fort. Ist intensiv. Wenn ich schon reise, viel, wenn ich nach Indien reise. Dieses Leben ist nicht zu genießen. Wer hat jemals gesagt, hier können wir genießen? Wir sollten ihn sofort nehmen, wir sollten jetzt aufschwärmen, den fangen, diesen Falschprediger, und hier hinnehmen und abfüllen mit Prasad, und dann sagt er, ja, nicht mehr redet. Gut. Was ich noch sagen will, ich habe gehofft, ihr habt in die Richtung gefragt, vielleicht ist aber noch eine Frage. Doch, warum nicht? Zu denen muss man halt gehen. Ihre Lotusfüße umklammern und nicht mehr weggehen lassen. Wenn einmal schlau ist. Der andere Sache, die ich sehr nice fand, die mir Mabuja Prabhu gesagt hatte, er sagte, wenn man das Bhagavatam aufschließt und richtig, wie das so ist, wenn man so richtig reingeht, kann man auch sehen, hier sind Shukadekulmaten und Predigt und Parishi. Das nennt man Ein sehr, gerade zu dem Bhagavatam gibt es einen sehr, sehr wichtigen Punkt. Im Augenblick seht ihr vielleicht, aber in der ISKCON gibt es drei Angriffspunkte. Vertrauen, Shraddha, wo Maya Angriff, aber meiner Meinung nach auch Vairagya, Loslösung. Ich habe jetzt über drei Möglichkeiten von drei Prinzipien gesprochen, statt vier letzten und so weiter. Loslösung. Und auch Dhyana, sind nicht mehr so von der spirituellen Ebene gesprochen, spirituelle Leute lange Berührung, oder Leute lange hat diese beiden Dinge, Vairagya und Vairagya, Nidya Bhakti Yoga, die kommt und wird loslösen von der Welt zu lehren und auch Nidya, spirituelle Ebene. Nun, Kali Yoga heißt es, dass es ist bekannt als eine Attacke auf Vairagya und Nidya immer stattfindet. Eines der Purana, Padma Purana, ist ja eine Erzählung, wo Bhakti da sitzt und weint. Neben ihr liegen ihre beiden Söhne völlig geschwächt, schlecht und ohnmächtig auf dem Boden mit Vairagya und Nidya. Wissen und Lust, völlig geschwächt. Und Narada Muni kommt jetzt vorbei und sieht die weinende Bhakti hier. Diese Mutter, die um das und ihre Söhne besorgt wird, werden sie durchkommen. Mutter, was kann ich für dich tun? Hoffentlich werden sie nicht sterben. Und zieht also Narada los, um zu sehen, durch was jetzt bei Lagia passiert, der Loslösung von der Welt, durchs Leben halt. Und greift und reist und kommt schließlich in eine Diskussion mit den Kumaras, wo die Kumaras zu sprechen, die dann sagen, Vairagya und Vidya werden gestärkt durch das Leben im Shrimad Bhagavatam. Und dann geht das Bhakti und dann geht das Bhagavatam. Und nur nachdem die beiden das nur ein bisschen gehört haben, kommen sie aus der Ohnmacht hervor, werden begeistert und kriegen wieder die Snaga. Kraft, danke. Sie kriegen die Snaga einfach. Das ist also durch das Phänomen der Entwärmung. Das muss man einfach machen. Also die pragmatischen mit den philosophischen Aspekten. Gut, ja, dann danke ich euch für euer geduldiges Zuhören. War sehr schön. Einfach sehr nice, so aus den Verse zu zitieren und sich über diese Dinge auf diese Weise bewusst zu werden. Ich habe gestern deine Tochter gesehen. Ich habe einen sehr guten Eindruck von deiner Tochter. Wird ein sehr nice Kraft. Sehr gute Qualität. Shrila Prabhupada ki jai, Niti Gonitai ki jai, Gauru Premanandi Hari Gaur. Namah Vihita.